Er war für viele, auch für uns, die literarische Entdeckung des vergangenen Jahres, Abdulrazak Gurnah. Alle seine Romane waren zwar ins Deutsche übersetzt, aber keiner war mehr lieferbar, als die Nachricht vom Literaturnobelpreis kam für den tansanisch-britischen Schriftsteller. Jetzt liegen Neuauflagen in allen deutschen Buchhandlungen und man kann wirklich nur dazu raten, die Bücher zu lesen, denn meisterhaft versteht es Abdulrazak Gurnah, die Konflikte um Migration, Identität und kolonialer Geschichte in Literatur zu verwandeln. Jetzt ist sein neuester Roman auf Deutsch erschienen, Nachleben. Und damit ist der 72-Jährige auf Lesetour gewesen und bei uns. Guten Tag, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Mr. Gurnah. Welcome to Deutschlandfunk Kultur, Mr. Gurnah.
Thank you very much. It's a pleasure to be here.
Sie haben 30 Jahre bis zur Emeritierung an der Universität in Kent gelehrt, Literatur erforscht. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass Sie, Herr Gurnah, Friedrich Schillers Musenalmanach kennen, aber dass diese Balladensammlung nun jetzt in Ihrem Roman auftaucht, und zwar dort in tiefkolonialer Zeit in Afrika, verblüfft wohl nicht nur Ihr deutsches Publikum. Warum gerade dieser klassische Text?
Well, I came across Schillers work when I was a schoolboy in Zanzibar.
Ich bin Friedrich Schiller zuerst in meinen Schultagen in Sansibar begegnet. Wir haben uns dort mit vielen Ländern befasst, die im sowjetisch-osteuropäischen Bereich lagen, unter anderem auch mit der DDR. Und eine der Aufgaben der dort vertretenen Missionen der DDR war es, Bücher zu senden. Und so haben wir viele Bücher aus der DDR empfangen, zum Beispiel auch Ruhig fließt der Don, den ich da gelesen habe, und unter anderem eben auch dieses Exemplar des Musenalmanaches mit schönen goldgeprägten Lettern auf dem Buchrücken. Das hat sich mir wirklich angeboten und ich habe es da zum ersten Mal gelesen. In allen späteren Jahren habe ich dann die Neigung gehabt, von unserem Schiller zu sprechen, denn es war eben ein Autor, den nur ganz wenige kannten und schätzten. Als ich nun Nachleben zu schreiben begann, in Südafrika, in der Stadt Stellenbosch, da tauchte dieser Name wieder für mich auf.
So I started writing Afterlives when I was in South Africa at the Stellenbosch University. And they have a beautiful library.
Ich begann also, wie gesagt, Nachleben in Südafrika an der Universität Stellenbosch zu schreiben. Die haben eine wunderbare Bibliothek. Und ich befasste mich damals mit dem Thema Präsenz der Deutschen im damaligen Deutsch-Ostafrika. Und ich wollte den Offizier, der da als Gestalt vorkommt, mit einem Dichter ausstatten, den er verehren sollte, einen deutschen Dichter. Und mir schien es angemessen, dass ich eben einen Dichter wählte, den ich schon gelesen hatte. In diesem Fall also Friedrich Schiller. Ich las Schiller erneut und neben ihm auch Heinrich Heine, also Geschichte der Philosophie und Religion in Deutschland. Und nach und nach stieß ich dann eben auf dieses wunderbare Gedicht von Schiller, Das Geheimnis. Und ich fand das sehr passend. Es wurde dann ein wichtiges Element in meiner Erzählung von der Liebeswerbung in diesem Roman. Und so wurde Schiller Teil dieses Romans. Außerdem erschien es mir glaubwürdig, wenn der Offizier aus derselben Stadt stammte wie Schiller. So hatte er also dieselbe Heimatstadt wie Schiller.
Also this would perhaps explain his affection too for the poetry of Schiller.
Auf diesen Offizier kommen wir noch genauer zu sprechen, Mr. Gurnah. Aber mit Schiller sind wir schon bei ihrer Hauptfigur, Hamza. Er bekommt auch noch Heinrich Heines zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland zugesteckt. Diese zweite Lektüre, auch nicht gerade der populärste Text, die populärste Schrift von Heine. Damit sind wir aber beim Schicksal dieses Helden. Er ist nämlich ein Askari. Das ist Swahili für Soldat, wie man die Freiwilligen in den sogenannten Schutztruppen der Kolonialmächte bezeichnet hat. Wir sind in der Zeit so ab 1910. Warum lässt sich dieser Hamza bei den Deutschen anheuern, wie hunderttausende junger afrikanischer Männer, die auch für die Briten oder die Belgier und eben die Deutschen gekämpft haben?
It's an interesting question. It's a question that I reflected on myself. Why did so many Africans join these mercenary armies
Das ist eine spannende Frage. Ich habe selbst oft darüber nachgedacht. Warum haben sich so viele in diese Söldnerarmeen anwerben lassen? Zumal wir ja auch sagen müssen, die große Mehrheit der Opfer in diesen in Afrika ausgefochtenen Kriegen war vielen anderen Afrikanern zum Opfer. Afrikaner töteten also Afrikaner. Nun, der erste Grund, der einem da einfallen könnte, damals sahen sich die Menschen nicht als Afrika. Sie dachten nicht in Kategorien des Kontinents, sondern sie fühlten sich einem Volk, einer Nation oder einem Ort zugehörig. Und das war auch über Jahrzehnte so geblieben. Die einzelnen Völkerschaften standen im Gegensatz in Konflikten miteinander. Erst später dann begann sich ein gemeinsames afrikanisches Bewusstsein im Gegensatz zu den Europäern zu bilden, insbesondere im Zusammenhang der Entkolonisierung. Ein zweiter Grund mochte sein, dass diese Söldnerarmeen häufig anderswo eingesetzt wurden. Man bekämpfte also Fremde und das macht es auch leichter, gegen Menschen zu kämpfen, solange eben das Geld floss. Man bekam ja Geld dafür. Ein dritter Grund mochte das Prestige sein. Man wurde Teil dieser neuen Macht, die sich in Afrika breit gemacht hatte und wurde Teilhaber dieser Macht. Die Faszination der Uniform wirkte auch. Schließlich auch Abenteuerlust für diese abenteuerlustigen jungen Leute. Die wollten mal wagemutig etwas Neues erfahren. Und schließlich spielte auch nackter Zwang eine Rolle. Es konnten die Kolonialmächte ja durchaus das ihnen gewünschte Ergebnis herbeiführen, indem sie Leute requirierten, indem sie zum Beispiel in ein Dorf gingen und sagten, wir brauchen 10 Leute von euch. Und die Dorfältesten wählten dann 10 Freiwillige und dafür mochte der Grund sein, dass man eben irgendwelche Repressalien befürchtete, wenn man das nicht machte. Das war wohl ein Grund dafür, waren Gründe dafür, aber Sie haben recht, das ist alles doch sehr überraschend und verblüffend zu sehen. Und es gab auch von all diesen Kolonialmächten, den Portugiesen, den Belgiern, den Briten, den Franzosen und eben auch den Deutschen, derartige aufgestellte Söldnerarmeen.
But indeed you're right, that there were all of them, the Portuguese, the Belgians, the British, the French and the Germans, had mercenary African forces.
Dazu kommt, dass diese Askari ja aber auch furchtbar behandelt werden. Also sie werden mit einem Hungerlohn oder gar nicht bezahlt, bei Ungehorsam grausam bestraft, geschlagen oder gleich hingerichtet, beständig gedemütigt als Wilde. Und doch bleiben sie, wie es einmal heißt, unerschütterlich loyal. Es sei ein Wunder, wie der Erzähler selbst einmal Kopfschütteln sagt. Ich habe, Mr. Gurner, dabei ein früheres Buch von Ihnen denken müssen, Das verlorene Paradies, das spielt auch um 1900. Dort werden die Deutschen ja als geradezu mythische Wesen beschrieben, als stählerne, grausame Gottheiten, unbesiegbar, gnadenlos. Ist das auch jene Macht, jene Faszination der Stärke, die anscheinend auch die Askari in den Bann gezogen hat?
Possibly there is the mythic dimension that you mentioned. Paradise was actually attempting to capture some sense of.
Ja, vielleicht ist das so, dass diese mythische Dimension, die Sie da nannten, ins Spiel kommt. In dem Roman Verlorenes Paradies habe ich das ja versucht einzufangen, diese Faszination durch diese unbekannten mächtigen Wesen, die da plötzlich auftauchen, die man aber noch nicht getroffen oder gesehen hat, von denen man aber ständig irgendwelche fabelhaften Dinge hört, Mythen, die im Laufe der Zeit anwachsen und sich vergrößern. Etwa über die Grausamkeit, diese Rohheit der Deutschen, ihre Strafen, ja bis hin zu kaum glaublichen Sagen, die Deutschen könnten sogar Eisen fressen. Also das ist dieser ungeheuerliche Machtimpetus, der da von den Deutschen ausging und der natürlich Angst erzeugt. Und die Szene, in der Yusuf in dem Roman vom verlorenen Paradies sich entschließt, dieser kolonialistischen Armee beizutreten, war im Grunde der Ausgangspunkt meiner Erzählungen in dem Roman. Ich wollte die damals ausgefochtenen Kriege schildern. Es ging mir tatsächlich um die historischen Begebenheiten. Ich wusste aber noch nicht genug. Ich wollte herausfinden, wie kam es eigentlich dazu, dass jemand wie Yusuf dann schließlich den Entschluss fasst, dieser kolonialen Söldnerarmee beizutreten. Das war sozusagen der Endpunkt. Viele Jahre später, erst 20 Jahre später, bin ich dann zu diesem Thema zurückgekommen und Hamza ist in der Tat so eine Art Yusuf, der sich ja ebenfalls dann den Schutztruppen anschließt. Und nur, dass er eben nicht nur diesen Entschluss fasst, sondern dass er dann auch die gesamte Geschichte innerhalb der Schutztruppen erlebt. Und das konnte ich dann ausloten, indem ich die Geschichte eben weiter erzählt habe. Häufig aber, glaube ich, war der Beweggrund auch schlicht Verzweiflung. In some cases, it's just out of sheer
desperation. Jetzt beschreiben Sie diese grausamen Gottheiten ganz konkret in all ihrer weißen Überheblichkeit, ihrer Verachtung und eben dieser Rücksichtslosigkeit, dieser Grausamkeit. Aber es gibt auch bessere, gütigere Weiße, eben wie der Offizier, der Hamza unter seinen Schutz stellt, ihn gut behandelt, ja, und ihm schließlich Schiller zu lesen gibt. Das macht die Unterdrückung schließlich nicht besser. Was wollten Sie mit diesem Offizier zeigen, Mr. Gurner?
I had a thought that sometimes people who are serving a cruel ideology.
Ich hatte immer wieder mal den Gedanken und ich hege diesen Gedanken auch heute noch, dass es immer auch Menschen geben muss, die so grausam die Ideologie auch sein mag, der sie anhängen oder der sie dienen, doch ein anderes Bewusstsein haben, ob sie nun im Militärdienst leisten oder in irgendwelchen anderen Truppenteilen. Sie wissen, dass etwas nicht richtig ist. Ihnen ist aber der Rückweg versperrt, weil jeder Rückzug Ihnen als Verrat an Ihrer eigenen Gesellschaft vorkäme oder weil Ihnen auch einfach die Stärke fehlt, diesen Schritt zu tun und zu sagen, nein, ich mache da nicht mit. Dennoch hegen Sie dieses Bewusstsein, dass da etwas nicht stimmt und Sie versuchen, mit diesem Unbehagen umzugehen, indem Sie Akte der Menschenfreundlichkeit begehen, weil sie offenbar der Meinung sind, dass damit dieses Üble und das Böse, das sie tun, verbessert würde. Und in diesem Sinne habe ich den Offizier und auch den Pastor konzipiert, die ja die Ideologie der sie entsendenden Gesellschaft mit all dem Kolonialismus tatsächlich äußern und sie auch verkörpern, die aber dennoch eben auch Menschen sind und menschliche Regungen mit Gefühl haben, insbesondere gegenüber so einem schönen jungen Mann.
Particularly to a beautiful young man.
Im ersten Teil Ihres Buches, da geht es um diese erschütternde Gewalt der Kolonialherrschaft. Die afrikanischen Opfer gehen in die Millionen bis in den Ersten Weltkrieg, den die Askaris dann auch für ihre Herren ausgekämpft haben. Im zweiten Teil des Romans werden andere Seiten aber immer stärker. Was die Deutschen und dann verstärkt die Briten auch tun, sie errichten funktionierende Verwaltungen und Infrastrukturen. Es gibt sanitäre Anlagen, sauberes Wasser, Schulen, Krankenhäuser werden gebaut, Kinder geimpft. Ihr Roman, Herr Gurner, wird zunehmend versöhnlicher, hatte ich den Eindruck. War das auch Ihre Absicht?
Yes, of course. There are several things to think about in relation to this. That for most of the time that the German administration was operating in Deutsch Ostafrika and other parts of Africa, for most of the time.
Ja, natürlich ist das so. Man muss ja sagen, die meiste Zeit, die die Deutschen in Ostafrika und in anderen Teilen des Kontinents verbracht haben, waren sie verwickelt in Gewalttaten, etwa in Kriege, im Niederschlagen von Bewegungen, die sie als Rebellionen bezeichneten, oder auch in höchst ungerechten Handelspraktiken. Dies gilt zum Beispiel für Kamerun. Und in manchen Ländern führte das auch zu richtigem Genozid, wie zum Beispiel in Südwestafrika, dem heutigen Namibia. Man muss aber auch sagen, dass das späte 19. Jahrhundert auch eine Zeit bedeutender Fortschritte in der Medizin war. Die Medizinwissenschaftler hatten bedeutende Entdeckungen gemacht, zum Beispiel Bakterien und Keime isoliert. Sie konnten die Entstehung von Malaria und Cholera erklären und wie man damit umgehen konnte. Nun, alle diese medizinischen Errungenschaften kamen natürlich zunächst einmal der eigenen Verwaltung oder auch den Schutztruppen zugute. Man versuchte sie eben vor solchen Risiken zu schützen, aber sekundär auch den Menschen vor Ort, denn man braucht ja Leute, um Eisenbahnen und Straßen zu bauen. Und diese Eisenbahnen und Straßen, die bleiben dann, auch wenn die Kolonialherren das Land verlassen haben. Auch solche Erkenntnisse bleiben im Land. Denken wir nur zum Beispiel daran, was tut eine Kolonialverwaltung, wenn plötzlich Pest auftritt? Ja, man ruft natürlich die Wissenschaftler und die Ärzte herbei, um sie zu bekämpfen. Also dieses Wissen bleibt und davon profitieren eben nicht nur die Kolonialherren, sondern auch die lokale Bevölkerung. Wir alle ziehen letztlich daraus Vorteil. Das sind sozusagen die unbeabsichtigten Vorteile, die auch die Kolonisierten davon ziehen. Das war aber nicht der Grund für die Präsenz der Kolonialherren. Darüber hinaus muss man auch sagen, die Deutschen und insbesondere auch die Briten haben eingesehen, dass nur mit Zwang eigentlich ihre eigenen Ziele nicht zu befördern sind. Irgendetwas anderes musste man auch finden, um die Produktivität der Kolonie zu steigern, etwa durch eine bessere Behandlung der Leute vor Ort, weil eine produktivere Bevölkerung auch wohlhabendere Kolonien herbeiführt und damit eben Vorteile für beide Seiten herbeibringt. Das waren nicht beabsichtigte Wohltaten für die Kolonisierten, aber es sind eben doch Wohltaten geblieben, die auch geblieben sind und für die wir auch dankbar sind.
But they were part of making the place more productive. And we're grateful for them.
Sie zeigen den Konflikt zwischen Tradition und Moderne auch einmal sehr drastisch, Mr. Gurner. Hamza kommt nach dem Krieg zu einer Kaufmannsfamilie. Wir lernen ganz viele Personen kennen und ihr Schicksal. Hamza findet die Liebe. In einer richtig rührenden Geschichte, er und seine Frau Afia bekommen einen Sohn. Aber mit diesem stimmt irgendwann etwas nicht. Er spricht mit sich selbst, hört merkwürdige Stimmen, fühlt sich verfolgt. Und die Mutter Afia bestellt in ihrer Not eine Wunderheilerin. Alle um sie herum, ihre Verwandten sagen, ja, spinnst du solche Aberglaube, aber dann wird ein Ritual zelebriert und das schildern Sie in seiner ganzen archaischen Wucht. Was ist das für ein Symbol in diesem Roman?
It's a way of saying that people do still have beliefs that might seem to.
Ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Menschen immer noch bestimmte Überzeugungen oder auch Glaubenssätze vertreten und in sich spüren, die in rationaleren Gesellschaften einfach als Aberglaube gelten. Dennoch gibt es diese Bräuche weiterhin, sie werden weiterhin ausgeübt, insbesondere in verzweifelten Lagen, vor allem da, wo die menschliche Psyche Rätsel aufgibt, wo man keine Ursachen findet für ein Unbehagen oder für ein Übel. Diese Menschen haben ja nicht Freud oder die Psychoanalyse gegeben, aber sie ahnen, dass es bestimmte Praktiken gibt, um solche Beschwerden loszuwerden. Im Buch selbst ist ja Afia tatsächlich der Meinung, das könnte doch helfen, während Hamza das ablehnt und sagt, das ist alles Quatsch. Und auch Khalifa das rundweg ablehnt. Wir sehen also, dass dieser Konflikt, wie er in den Gesellschaften besteht, auch in diesem Buch entfaltet wird. Meistens sind es die Männer, die das Ganze als Unsinn abtun und die Frauen beharren darauf, nein, nein, das wird schon funktionieren. Und wir sehen das auch in den heutigen Tagen noch in Gesellschaften wie etwa in Äthiopien, im Sudan, im Sahel, dass diese Bräuche in riesigen Maßstäben ausgeführt werden. Es sind Großunternehmen, die sehr teuer sind. Häufig angetrieben nicht durch den Glauben, das könnte zu einer Heilung führen, sondern eher angetrieben durch gemeinsame Ideen, gemeinsame Überzeugungen, denen man eine gemeinschaftsbildende Kraft zuschreibt.
The distress that members of the community feel.
Dieses Motiv führt nun aber uns direkt nach Deutschland, Herr Gurner. Wir dürfen jetzt nicht erzählen und Spannung vorwegnehmen, was es mit diesem verzauberten Sohn auf sich hat. Aber plötzlich sind wir in den 1920er, 1930er Jahren in Hamburg, in Würzburg, in Koblenz, wo der Sohn in Archiven zur kolonialen Geschichte seiner Herkunft forscht. Und man erfährt so viele historische Details. Waren Sie selbst dort in diesen Städten in Deutschland?
No, I wasn't there. Some of them I had visited. I have actually visited Würzburg.
Nein, ich habe diese Städte nicht alle besucht. Einige schon, wie zum Beispiel Würzburg. Und da habe ich ja auch meinen Pastor angesiedelt, der, wie Sie wissen, Lutheraner ist, in einer Gegend, die katholisch geprägt ist. Dennoch gibt es an der Universität Würzburg auch eine Abteilung für lutheranische Theologie, für evangelische Theologie. Das fand ich sehr geeignet. Und natürlich spielte mir auch diese Tatsache der schrecklichen Bombenangriffe auf die Stadt, in der so vieles zerstört worden ist, in die Hände. Das wird dann auch ein bedeutsamer Umstand für den Verlauf der Erzählung. Ich wollte aber im Grunde diesen Weg nachvollziehen, den dieser junge Mann eben beschritten hat. Und insbesondere wollte ich auch mehr herausfinden über die authentische Person, die hier vorkommt und die ich eben Ilias nenne. Ich wollte herausfinden, wie würde man vorgehen, wenn man etwas über seine Vorgeschichte erfahren will. Und so habe ich diesen Journalisten auf die Reise geschickt. Und so ist das eben dann auch entstanden.
Es gibt eine authentische Person in diesem Roman, einen wirklichen Askarion. Sie haben dessen Schicksal recherchiert und wir hören von ihm, aber das dürfen wir wirklich keinesfalls verraten, denn es ist eine wunderbare Geschichte und wunderbare Pointe dieses Romans. Ihr akademisches Fachgebiet, Dr. Abdulrazak Gurnah, war ja die postkoloniale Literatur in Gänze. Sie haben Anthologien, ganze Reihen herausgegeben mit Literatur afrikanischer Autorinnen und Autoren. Ihr ganzes literarisches Werk steht für diese Auseinandersetzung mit Flucht, Exil, Migration, Identität. Und nunmehr beschäftigt man sich ja inzwischen in der ganzen westlich-demokratischen Welt intensiv mit dem Thema, auch in Deutschland. Und ich würde Sie gern fragen, weil Sie ja auch wirklich die letzten 40 Jahre überblicken, an welchem Punkt würden Sie sagen, sind wir? Was machen gerade wir Deutschen vielleicht auch richtig oder doch immer noch falsch?
I think Germany is rather more sympathetic and advanced in this conversation than some European countries.
Ich glaube, Deutschland ist da vorne weg im Vergleich zu anderen Ländern, zu einigen anderen Ländern in Europa, zeigt Mitgefühl, während andere Länder sich geradezu unmenschlich verhalten gegenüber den Menschen, die fliehen, die häufig vor bedrohlichen Lagen ziehen, Lebensgefahr, und die, oder die auch einfach in besseren Umständen leben wollen. Ich glaube, wir alle haben hier eine Verantwortung als Menschen, eine Pflicht. Und das macht uns auch erst zu Menschen, dass wir aufnahmebereit sind, dass wir Gastfreundschaft üben. Es ist keine Gnade, die wir geben, sondern es ist unsere Pflicht. Das macht uns erst menschlich. In vielen Gegenden herrscht jetzt doch noch eine noch schlimmere Lage als früher und es bricht eine Panik geradezu aus. Und ich glaube, hier ist das Gebot der Stunde, dass man das allzu viele Nachdenken einstellt und aufhört, so gemein und niederträchtig zu sein und einfach seine Pflicht tut.
And the only answer really is for people to just stop, think and not be so mean about what is required.
Dass Sie jetzt hier sind, Mr. Gurnah, und vor großem Publikum auftreten, verdankt sich natürlich auch dem Nobelpreis. Wie sehr hat sich Ihr Leben dadurch verändert?
Well, that's one way that you've just described.
Nun, das kann man so beschreiben, wie Sie das machen. Für mich ist es wirklich eine echte Anerkennung meiner Arbeit und ich bin stolz darauf, dass dies gelungen ist. Vor allem aber bekomme ich so Leser und dass die Leute die Bücher lesen, entzückt mich wirklich. Darüber hinaus gibt es eben auch Raum und Gelegenheiten, Gespräche zu führen und zu reden, wie wir das ja jetzt auch machen.
Schließen wir unser Gespräch mit Schiller. Ein Gedicht schreibt Hamza seiner Afia auf. Geheimnis heißt es. Sie haben es vorhin schon erwähnt, Mr. Gürner. Er übersetzt es für Sie zärtlich. Ich sag mal die 4 Zeilen auf Deutsch. Sie konnte mir kein Wörtchen sagen. Zu viele Lauscher waren wach. Den Blick nur durfte ich schüchtern fragen. Und wohl verstand ich, was er sprach. Und das steht im Musenalmanach für das Jahr 1798. Von Friedrich Schiller und jetzt im Roman Nachleben von Abdelrazzak Gurnah. Ganz herzlichen Dank Ihnen für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Es war uns eine Ehre.
It's a pleasure for me. Thank you.
Und das Buch ist im Penguin Verlag erschienen mit 384 Seiten für 26 Euro. Übersetzt von Eva Bonnet und unser Gespräch mit Abdelrazzak Gurnah hat Johannes Hampel übertragen. Auch ihm besten Dank.